Ja, wir stehen natürlich für Fragen zur Verfügung. Ich weiß, das ist immer nach bei einer solchen Veranstaltung am Ende, die ja von manchen dann auch erleichtert zur Kenntnis genommen wird, dass die Bitte um Fragen ein wenig wie eine Drohung klingt, soll aber nicht so sein. Soll einfach nur sagen, dass wir, nachdem wir auf unterschiedliche Weise unsere Verehrung dem Philosophen Hegel dargeboten haben, uns darüber auch noch näher äußern können, wenn gewünscht. Wenn nicht gewünscht, dann eben nicht.
Kommen wir sofort zum Weingeist.
Was können wir für die heutige Zeit aus dem, was Hegel gesagt hat, eigentlich für Schlüsse ziehen für unser heutiges Leben? Sie haben die Globalisierung genannt, die kann ich hier nicht einordnen. Das muss man sagt ja global von mir das Denken, aber lokal handeln, keiner von uns kann weiter wirken als erreicht. Was können Sie da für einen Tipp geben?
Ja, das ist so die Schwierigkeit. Ein Philosoph, der Tipps gibt, ist immer ganz schnell auf dünnem Eis. Und ja, ich meine, das Einfachste ist immer denken, raten. Das ist immer eine gute Sache. Aber zum Beispiel solche Sachen, wie derzeit sehr stark diskutiert werden in der Philosophie, Menschenrechte. Das wäre so ein Fall, wo ich sagen würde, da kann man sehr schön diese Hegel-Dialektik beobachten. Nämlich, wie es unterschiedliche Auffassungen in China halten sich manche auch für die Menschenrechte beachtend. Bei uns hier, wir prangern dann verschiedene Dinge an. Todesstrafe, ich glaube, 3000 pro Jahr werden hingerichtet in China. Also da kann man vielleicht was verbessern. Ja? Also es geht um dasselbe, aber aus verschiedenen Perspektiven. Und da zu versuchen, so weit wie möglich Widersprüche zu denken und zu unterscheiden, nämlich unsinnige Widersprüche, also sprich da, wo die Menschenrechte, ich mache es jetzt konkret an den Menschenrechten, da, wo Menschenrechte so weit nivelliert werden, dass es sich nicht mehr um die handelt, sondern nur noch um Phrasen, im Unterschied zu solchen Menschenrechten, wo man tatsächlich produktive Widersprüche sehen kann, die uns im Denken von Menschenrechten weiterbringen. Ich will ein Beispiel nennen, was ich für einen produktiven Widerspruch halte. Zum Beispiel ist meiner Meinung nach ist eigentlich ein Widerspruch der Menschenrechte, dass man einerseits Überbevölkerungsprobleme auf der Welt hat. Andererseits ist es aber ein fundamentales Menschenrecht, selbst bestimmen zu dürfen, wie viele Kinder ich haben will. Wenn mir das ein Staat vorschreibt und eine Ein-Kind-Politik macht, wäre ich in meinen Menschenrechten beschnitten. Da würde ich zum Beispiel sagen, ist ein Widerspruch, über den sich's nachzudenken lohnt, weil man kann einerseits pragmatisch einsehen, so kann die Weltbevölkerung nicht weiter wachsen. Das ist unsinnig, das führt in einen absurden Widerspruch. Und andererseits muss man aber auch respektieren, dass jeder Mensch selbst bestimmen darf, wie viele Kinder er haben darf. Ich habe jetzt keine Lösung gebracht. Ich habe nur gesagt, das wäre so ein Fall, wo man meiner Meinung nach mit Hegel sehen kann, es gibt Sonne und solche Widersprüche.
Es soll aber zum Beispiel in Afrika Frauen geben, die wesentlich mehr Kinder kriegen, als sie wollen,
Ja.
weil sie keine Möglichkeit haben für eine Geburtenbeschränkung.
Genau. Ja,
Also,
und daraus
es gibt
folgen ja
also
dann auch
beide Seiten.
völlig d'accord, völlig d'accord. Da sind Sie jetzt Hegelianer. Nämlich, Sie haben die andere Seite bedacht zu meinem Argument. Also willkommen in Hegels Welt, würde ich sagen. Das ist genau sein Punkt, dass er sagen würde, also jetzt war gerade Herr Schäfer ein bisschen einseitig und hat immer nur gesehen, man müsse da was beschränken. Die umgekehrte Variante gibt es auch. Also ich will da gar nicht sagen, dass ich jetzt eine Lösung für diesen Widerspruch hätte. Aber was Sie sagen, beweist ja, man kann den schon weiterdenken.
Sehr gut.
So, wahrscheinlich habe ich das jetzt irgendwie ja, nicht ganz richtig verstanden, aber ich denke, es ist ja oft so, dass in entweder oder gedacht wird. Also entweder die eine Partei oder die andere Partei, entweder ja, schwarz, rot, grün, was auch immer. Und eigentlich ist es ja häufig so, dass von jedem ein Teil stimmt oder dass der eine sagt der andere, sagt dann ja, dazu sehe ich so. Und dieses Zusammensehen eher so im Sinne von Hegel sein.
Genau das. D'accord. Würde Hegel sagen, exakt das ist der Punkt. Und man darf es dann nicht in so einen faulen Konsens münden lassen, dass man sagt, wir nehmen eine Seite hier, ein bisschen da und am Ende haben wir ganz tolle Menschenrechte, wo sich Chinas Regierung und die westeuropäischen Länder genauso wiederfinden. Das wäre dann ein fauler Konsens. Ne? Das wäre einer, der den Widerspruch kleinredet. Das wäre auch wieder eine Gefahr. Ne? Also man kann Widersprüche wegreden, nicht beachten, man kann sie beachten, man kann sie umkippen lassen in falsche Widersprüche. Das ist das, was Sie ja auch so toll dargelegt hatten mit dem Werden des Geistes. Also das ist, glaube ich, genau der Punkt, dass der Geist in seinen Etappen dann sehen kann und lernen kann, sich selbst belehren kann, welche Widersprüche sind fruchtbar, welche Widersprüche führen einfach auf Holzwege, Dead End, die man nicht mehr begehen sollte. Also das, glaube ich, wäre genau der Hegelsche Punkt. Ja?
Ja. Ich sehe da nämlich noch ganz einen anderen Ansatz. Sie haben erwähnt, dass es eigentlich für jeden Prozess einen Anfang gibt, diverse Schritte, die dieser Prozess durchläuft und ein Ende. Aber sind eigentlich genau dieser Anfang und das Ende eines Prozesses eigentlich ein absolut willkürlicher Akt der Leute, die sich damit befassen. Mhm. Wenn ich ein Beispiel mit der Blume jetzt anschaue, da haben wir die einzelnen Stadien der Blume, auch wieder mit Pflanze, um es zu reduzieren, Anfang und Ende. Wenn ich die Pflanze in ihrer genetischen Langzeitentwicklung sehe,
ja,
Schaut das Ding wieder ganz anders aus.
D'accord, genau. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Und da würde Hegel sagen, weil das so ist, dass wir Anfang, Mitte, Ende eines Prozesses bei manchen Fällen nur sehr willkürlich bestimmen können, haben wir ein Kriterium an der Hand, was ist Wissenschaft, was ist keine. Und jetzt wird es unangenehm für Naturwissenschaften, denn Hegel würde sagen, das sind keine wirklichen Wissenschaften. Ja, also die sind angewiesen auf empirische Sinnesdaten, die sind angewiesen auf Belehrung, darauf, dass man einsieht, hoppla, da gibt es einen Gencode und der Gencode ist solchen Mutationen unterliegend. Und das heißt, da kann man eben keine klaren Kriterien angeben für Anfang, Mitte, Ende eines Prozesses. Und da gibt es diese schreckliche Anekdote, wo ein Naturwissenschaftler zu Hegel kommt und Hegel sagt, wie ist es denn, wenn jetzt die Naturwissenschaft herausfindet, dass die Natur bei dem und dem Phänomen, irgendeins, sich nicht schön nach ihrem Begriffsschema verhält? Ja, sagt Hegel. Seine Antwort war, umso schlimmer für die Natur. Ja, also da ist das, wo ich sagen würde, da fangen die Löcher im Geist an. Ich weiß jetzt nicht, ob es nur der Trunk war, wo man sagen müsste, lieber Hegel, deine These, die Anfangsthese ist schon stimmig, aber du müsstest dich eigentlich noch viel mehr belehren lassen von konkreten Wissenschaften und mehr aus dem Weltlauf lernen und nicht so stark dein Weltgeistkonzept auf den wirklichen Geist übertragen. Sonst hast du nämlich, kommst du genau zu solchen Problemen, dass dich irgendwann jemand nicht lesen will, weil das relativ abstrakte Begriffskonstruktionen sind. Und genau das, glaube ich, kann man aber mit Hegel machen. Man muss ihn dann halt eben, darf nicht mehr nur buchstabengetreu Hegel lesen, weil sonst kommt man dazu, dass man eben sagen muss, ja, er sagt uns heute nicht mehr viel, sondern man muss ihn weiterdenken. Und das ist eigentlich genau Hegels Punkt, nicht? Also wenn man Dialektiker ist, dann muss man auch mit Hegel dialektisch umgehen und muss sagen, auch du musst dich von Naturwissenschaften und dem Weitergehen der Weltgeschichte belehren lassen. Ein weiteres Beispiel wäre zum Beispiel, wenn Hegel sagt, Ende der Kunst. Ja, das ist so eine berühmte These, die ist immer wieder ein Totschlagargument von Ästhetikern gegen Hegel, weil Hegel dann da in den 20er Jahren, 18. Jahrhundert, sagt, Ende der Kunst ist erreicht, ab jetzt löst sich die Kunst in den Begriff auf und der Geist, in dem er über die Kunst nachdenkt, vollendet die Kunst. Ja, würde man heute auch sagen, es ist weitergegangen. abstrakte Kunst ist natürlich Kunst. Und man kann nicht Kunst nur so definieren, wie Hegels Definition ist, halt sinnliches Scheinen des Absoluten. Das ist Kunst. Alles, wo nicht sinnliches Scheinen des Absoluten vorliegt, ist keine Kunst. Ja, dann ist Andy Warhol mit seinem Geldverdienen durch ein paar Tomatendosen schwer zu subsumieren unter sinnliches Scheinen des Absoluten, nicht? Ist schwer. Aber da müsste man sagen, lieber Hegel, da war dein Begriff zu eng, du musst dialektisch dich weiterdenken. Also ich finde die Anekdote von Odo Marquardt, die finde ich eigentlich toll. Der hat mal gesagt, die Schwierigkeit, Hegelianer zu sein, wird eigentlich nur noch durch die Schwierigkeit übertroffen, kein Hegelianer zu sein. Nämlich genau der Punkt ist es, wenn Sie Hegels Dialektik und Werden des Geistes und die geschichtliche Realisierung des Geistes ernst nehmen, dann kann man auch nicht bei Hegel stehen bleiben. Das ist ja gerade sein Punkt, dass er auch nicht als... Nach welchem Kriterium sollte man sagen, es gibt so Hegel-Forscher, die das sagen, die sind dann so ganz brave Hegelianer und schreiben immer nur zig Fußnoten und wiederholen, was der Meister sagt. Ja, aber das ist völlig unhegelsch. Diese Hegelianer haben Hegel einfach überhaupt nicht verstanden, weil die willkürlich ansetzen, hier ist Ende. Kann man eben nicht machen, sondern man muss sich dem Fortlauf des Gedankens unterstellen. Ein Zitat hatte ich mir extra rausgeschrieben, weil es so schön passt, aus der Phänomenologie des Geistes. Das Wahre ist so, der bacchantische Taumel, also bacchantisch, das ist eigentlich schon Nietzsche schwingt da mit seinem Dionysischen, das Wahre ist so, der bacchantische Taumel, an dem kein Glied nicht trunken ist. Nicht? Also auch Hegel muss betrunken gemacht werden und weitergedacht werden. Das wäre vielleicht so eine dialektische Antwort.
Den letzten wollte ich noch anschließen. Dem hat allerdings auch Selbstforschung geleistet, ja, durch seine letzten Jahre, wo er ja zum Absoluten.
Ja, so ist es.
Ich habe zwei Fragen, die darf ich gerade vielleicht direkt untereinander. Das erste ist, wir wissen ja, dass die jungen Schelling, Hölderlin und Hegel in Tübingen zunächst von der klassischen Antike und von der klassischen Philosophie sehr begeistert waren und das Hegel sehr lange beobachtet hat, ja, von Fichte übernommen hat, glaube ich, den dialektischen Dreischritt zum Beispiel, kommt der Erklärung von Hegel übernommen, und andere Firmen von Schelling, das ist den absoluten Geist. Mich hat immer erinnert er an einen alten Philosophen, den er wiederbelebt hat, sehr stark, und das ist Heraklit.
Ja.
Der Fluss der Dinge und auch der Vater, die streitige Auseinandersetzung, der Vater aller Dinge. Also wenn man ihn so versteht, als so einen stillen Beobachter, der lange wartet und auch,
ja,
ein Eklektiker und so sind Dinge sich zusammenbaut, um dann ein abgerundetes, perfektes System zu haben, dann glaube ich, hat er diesen alten Kern auch noch einmal ausgegraben, den man kannte, aber 2000 Jahre einfach nicht mehr so viel Bedeutung
gehabt, ja,
hat. Sind Sie auch der Meinung?
Absolut. Also Heraklit ist so die schlummernde Größe und auch die schlummernde Gefahr im Hintergrund, nicht? Weil dieses Tapantarei hat eigentlich die Schwierigkeit bei Heraklit, dass der Knabe selber das so nicht gesagt hat. Sondern der Knabe war noch näher an Hegel dran, als dieses alles fließt eigentlich sagt. Weil der sagt, das alles fließt, ist das, was bleibt. Also der Witz ist, und das, was bleibt in seinem Fließen, das ist das Allgemeingültige, der Logos. Und insofern sagt er dann ist, wenn dieses Fließen, alles was ist, fließend ist, diese Flussontologie, dann ist eigentlich eben der Streit, Polemos, meint der in so einem Sinn, ja, aber das ist eigentlich genau Hegel, und da würde ich sagen, es gibt immer wieder so Einzeldenker, die eine Nähe zu Heraklit haben, sonst wird er häufig vergessen und ist so subkutan höchstens da. Aber solche Knaben wie Nikolaus von Kues, der auch gegen den Satz von zu vermeidenden Widerspruch kämpft, genau wie Heraklit schon, nicht, man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen, sagt der Heraklit, und das ist eigentlich schon ein Fanfarenstoß gegen den Satz von zu vermeiden Widerspruch. Und bei Cusanus, Nikolaus von Cus, haben wir auch diesen Gedanken, dass er sagt, der Satz vom zu vermeidenden Widerspruch, also A ist A und A ist nicht nun A, A ist immer nur A. Da sagt Cusanus, das ist so eine Art Paradiesmauer, der Satz vom zu vermeidenden Widerspruch. Und der Verstand, der denkt den, glaubt den und zerschellt an dem Satz vom zu vermeidenden Widerspruch. Der kommt nicht über die Paradiesmauer hinweg. Aber hinter der Paradiesmauer, da fallen die Gegensätze zusammen. Coincidentia oppositorum. Und genau diese Lehre hat Hegel auch wieder. Also ich will Ihnen nur recht geben, das sind so subkutane Wirkungen und bei manchen Denkern wie Cusanus oder Hegel schlägt es dann voll durch. Ich würde auch Heidegger, besonders den späten Heidegger, wieder dazu zählen mit seinem Ereignisdenken. Das ist auch wieder Heraklit. Gibt so ein paar, und dann kann man natürlich schön anfangen, die gegeneinander gegen die Wand fahren zu lassen, nicht? Weil sie können dann so Verstandesdenker, die an den Satz vom zu vermeidenden Widerspruch glauben, das ist ja eigentlich keine Glaubensfrage, der ist ja ziemlich plausibel, dass A A ist und nicht nun A, ist plausibel. Und dann kann man die gegeneinander kämpfen lassen, und dann würde ich sagen, geht's los, richtig los mit der Hegel-Aktualisierung, wenn man dann Hegel damit konfrontiert, dass seine Widersprüche, ob man überhaupt Widersprüche denken kann und ob es überhaupt produktive Widersprüche gibt oder ob nicht jeder Widerspruch einfach inexistente Absurdität ist, die man vermeiden muss. Und da gibt es dann reichlich Denker wie Wittgenstein, die da, oder Kant, die im Gegenlager sitzen, wo ich auch großer Fan davon bin. Also das wäre sozusagen der nächste Punkt, wo ich in die Hegeliane falle, nämlich schon wieder diejenige, das Lager, das an den Satz vom zu vermeidenden Widerspruch glaubt, versus die Philosophen, die dagegen stehen. Kann man da vielleicht eine Synthese herstellen? Wäre eine Aufgabe für die Philosophie der Zukunft. Ja, die. Genau. Genau.
Die Frage da eben auch, müsste man Hegel eben wahrscheinlich auch aus meiner Sicht widersprechen. Wenn Sie sagen, dieses Zurückgehen, das ist was kopernikanisch von ihm, zu diesem Ursein, zu diesem Urdenken und sich noch einmal zurückziehen und noch einmal zurückziehen. Aber wenn er die heutige Hirnforschung, die müssen Sie halt doch etwas hernehmen, dass wir können nicht denken ohne präexistente gespeicherte Daten.
Ja.
Genetische, biologische oder epigenetische. Das heißt, da widerspricht sich hier auch irgendwie selbst.
Nein.
Er hat irgendeinen Gedanken, muss er vorgespeichert haben.
Ja.
Sonst kann er nicht auch nicht auf das Sein kommen.
Ja.
Und auch das hat das Nichts.
Ja.
Auch
genau.
Also nicht philosophisch so abgehoben. Sartre, das Neon und so, also in einer nichts auflösen wollen. Wir haben dennoch, auch wenn wir es uns einbilden, Vorstellungen von diesem Begriff.
Ja.
Das heißt, wir haben wieder eine präexistente Begrifflichkeit, von der wir klar sind.
Ja. Nein.
Wir kommen nicht zum Null.
Da gebe ich Ihnen völlig recht, und zwar ist das aber eigentlich Wasser auf Hegels Mühlen. Ich kann hier natürlich in einem halben Stündchen nicht Hegels Theorie des Denkens komplett erklären. Weil das, was Sie jetzt fordern, ist etwas, Hegels System hat ja drei Teile. Erster Teil Logik, zweiter Teil Naturphilosophie, dritter Teil Geistphilosophie. Und in der Naturphilosophie kommen genau diese Sachen vor, dass Denken als notwendige Basis ein Gehirn hat, zum Beispiel. Dasselbe kommt auch vor in der Philosophie des Geistes, in der Anthropologie, wo Hegel ganz schrecklich konkret Denken bestimmt und dann zu solchen Sachen kommt wie Denken ermüdet und wer zu lange nachdenkt, der muss gähnen. Und also sehr konkrete Sachen, und wo man auch sehen kann, dass Hegel zugeben würde und überhaupt kein Problem damit hat, Naturwissenschaften dann schon einzubeziehen, indem er sagt, ja, indem wir Gehirne analysieren, können wir sehen, was eine notwendige Bedingung für Denken ist. Daraus folgt aber nicht, dass wir mit der notwendigen Bedingung auch schon die zureichende Bestimmung dessen haben, worum es geht. Also zum Beispiel, um das den Unterschied klar zu machen, wenn wir atmen, ist das auch eine notwendige Bedingung dafür, dass wir denken können, weil ohne Atmen kein Sauerstoff im Gehirn, kein Feuern von Neuronen, aber trotzdem ist Denken nicht Atmen. Und genauso würde Hegel sagen, ist es mit dem Gehirn auch. Also unser gesellschaftlich-geschichtliches Werden ist viel enger dran an der Bedeutung von Gedanken als die naturale Grundlage des Gehirns, das hin und her feuert, ohne dass man sagen könnte, wir brauchen keine Gehirne zum Denken. Das würde Hegel nicht sagen, weil da würde Hegel sagen, ja, das ist ein absurder Rückfall in Platonismus oder dann ist man irgendwo wieder im Mittelalter und der liebe Gott denkt in mir oder sowas. Das würde er auch ablehnen. Also er hat schon, langer Rede, kurzer Sinn, er hat schon anschlussfähige Pole in seinem System, wo er genau diesen Naturalismus des Denkens auch einholen kann, ohne dass er sagen würde, jetzt hat man Denken vollständig bestimmt, wenn man es in dieser Weise naturalistisch angeht. Man muss es auch psychoanalytisch, soziologisch, historistisch und sonst wie bestimmen, aber auch das ist noch nicht das reine Denken. Also dann denkt man immer noch nicht Sein als Sein oder etwas, das nicht ein anderes ist, wenn man sagt, ah, okay, da habe ich irgendwelche ödipalen Komplexe und deswegen denke ich nach dem Satz vom zu vermeidenden Widerspruch oder sowas, wenn ich das mache, dann habe ich nicht wirklich gedacht, was etwas ist. Es bleibt äußerlich.
Ich muss etwas sagen, ähnlich wie beim Urknall, wo wir die letzten 30 Minuten auch nicht hinkommen, selbst wenn wir nicht von einem Nullpunkt ausgehen, von einem absoluten,
ja,
großartiger Gedanke.
Genau.
Nur die Vision, er hat wirklich vom Null gekommen.
Ja. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob man, weil das wäre so ein Einwand, den ich auch hätte gegen diesen Anfang mit unbestimmter Unmittelbarkeit im Sein, in der Logik, dass man sagt, okay, kann ich wirklich nichts denken? Und wenn ich dann Sein als nichts denke und dann zu dem Werden komme, habe ich dann wirklich ein Oszillieren zwischen Sein und Nichts gedacht? Weil ich habe ja dasselbe gedacht. Ich habe ja zweimal unbestimmte Unmittelbarkeit gedacht. Und bei Hegel ist es dann so, ja, wenn sich dieses Hin- und Herrasen stabilisiert, kommen wir zu einem Etwas, zu einem Dasein. Dann ist auf einmal der Tisch Tisch, ja, hat Teil am Sein. Ja, wo kommt das auf einmal her? Wo kommt auf einmal eine andersartige Bestimmtheit her als unbestimmte Unmittelbarkeit? Also, und das kann man eigentlich immer nur vom Ende her dann sehen. Und deswegen würde ich Ihnen recht geben, dass man beim absoluten Nullpunkt vielleicht nie ist, sondern man ist immer bei etwas, das man vom Ende her als Nullpunkt konstruiert. Und dieses Konstruieren ist natürlich etwas, was näher oder weiter dran sein kann. Und ja, und da würde Hegel sagen, dann ist der Widerspruch ein gutes Kriterium, zu gucken, ob man nah dran ist oder weit weg ist. Weil aus dem entwickelt sich überhaupt alles. So.
Welche Funktion würden Sie Hegel in Bezug auf die Aufklärung zuschreiben?
Ja, eine dialektische wieder mal, aber also ich würde sagen, er hat angefangen als Terrorist der Freiheit. Es gibt so diese schönen Geschichten, wo Hegel und Hölderlin da in Tübingen im Stift rumlaufen und schreien, alle Köppen, ja, also Jakobinermäßig, runter mit den Köpfen. Also als Terrorist der Französischen Revolution hat er angefangen. Und dieses Ende beim preußischen Staatsdenker, der dann, da bin ich nicht so ganz sicher, weil bei Hegel werden schon sehr hohe Kriterien an den preußischen Staat angelegt, nämlich dass er zum Beispiel die Freiheit als sittliche Substanz schützen muss. Und wenn man das fordert, ist man eigentlich schon noch ziemlich weit in der Aufklärung drin, wenn man sagen würde, lieber Preußenstaat, mit deinen ganzen Ordnungsschemata dienst du eigentlich nur der Freiheit, dann ist man schon ein ziemlich verkappter Aufklärer und also er ist sehr nah an Rousseau dran und auch an den Gefahren von Rousseau, nämlich in Terror umzuschlagen. Und beim Späten klingt vieles versöhnlich, aber wenn man dann genau das liest, ist es eigentlich immer noch eine radikale Philosophie der Freiheit.
Wenn Sie gerade von Rousseau reden, Rousseau war der Leitphilosoph von Pol Pot, oder?
Genau das ist die Gefahr, ja. Und genau so kann sich Hegel eben auch zum Leitphilosophen für terroristische Systeme. Nicht? Aber der Punkt ist, man darf nicht immer unbedingt dem, den solche Leute dann als Vorbild nehmen, auch die Schuld geben. Nicht? Zum Beispiel von Russell, der hat gedeutet, dass Hegel klarer Vorläufer der Nazis ist. Ach, das ist so dumm. Das ist wirklich dumm, weil es wird überhaupt nicht der Unterschied gesehen, wenn ich sage, die sittliche Substanz des Staates ist Freiheit und diese Freiheit besteht darin, dass man geistig sich entwickeln kann und dass der Geist sich entwickeln kann. Das ist doch das blanke Gegenteil von irgendwelchen Neonazis. Also was der Russell da deutet, finde ich schon eine Schwierigkeit oder eine Absurdität.
Die Engländer mehr über Freiheit wissen als die Deutschen.
Bitte?
Die Engländer wissen mehr über Freiheit als die Deutschen.
Ja, der Liberalismus zum Beispiel.
Dann hast du vielleicht nicht einmal ganz Unrecht.
Also ja, genau da würde ich auch einen sehr schönen.
Sind Empiriker, die krassen Menschen, meiner Meinung nach.
Ja, ich würde aber diese empirische Freiheit.
Freiheit, die sind die Engländer besser
ja, als die Deutschen. D'accord. Ich würde nur sagen, dass in bestimmter Hinsicht Hegel genau damit weitergedacht werden kann, nämlich mit dem englischen Liberalismus, ist genau die konkrete Realisation des freien Geistes möglich. Okay, es kann umkippen, wenn ich mir so George Bush angucke und was Amerika so alles speichert, würde ich sagen, das ist dann nicht mehr die gute englische Tradition, sondern das ist dann ebenfalls so eine Art von dialektischem Umkippen, vielleicht ein unfruchtbares dialektisches Umkippen, wo ich sagen würde, da kann man vielleicht auch Bedenken kriegen, so viele Daten speichern zu wollen und von der EU immer haben zu wollen, dass die EU da jetzt auch schon mitmacht und auch schon Daten speichert. Also das würde ich sagen, aber genau solche Sachen wie der großartige englische Liberalismus mit seinem Plädoyer für exzentrische Existenzweisen. Das ist doch etwas, wovon Hegel wieder lernen kann und wo ich auch sagen würde, da muss er sich eben von dem konkreten Weitergehen des Weltgeistes belehren lassen und kann nicht den Weltgeist belehren. So rum.
Ich glaube, wenn sich jemand wie Hegel im Grunde genommen relativ großflächig in der Philosophie bedient, sehr viele nicht gerade konkrete Aussagen tätigt, dass er nochmal zum Schwächbedienungsladen für alle möglichen Leute, welcher Denkrichtung auch immer wird,
ja,
muss einen eigentlich nicht verwundern.
Ja, das ist so. Das ist aber eine Gefahr vielleicht von allen Philosophen.
Aber ist das ein wesentlicher Zug in Hegels Philosophie oder eigentlich die Absicht, nicht das Ganze zu denken und die Geschichte zu einem Ende zu bringen? Also es ist
ja.
Der Gedanke, das Reich Gottes soll ja wirklich werden und alle Widersprüche sollen ausgesöhnt werden und die Geschichte wird da so interpretiert als quasi eine logische, dialektische Ausbreitung des Weltgeistes und ein zu sich kommen des Geistes in diesem Zustand, im
genau
preußischen Staat, dann
durch ja
Überwindung oder Exzesse der französischen
ja
Revolution, liegt nicht dadurch eben die Gefahr des hegelischen Denkens, nämlich die Gefahr hin zu einem
totalitären
Totalitarismus. Die sich
ja
natürlich eher bei so einem Denken
ja
bedienen können.
Sehe ich genauso. Ende der Kunst wäre eine Parallelerscheinung, ja, wo man auch sagen kann, da hat sich der Hegel zu ernst genommen und seine Zeit als Endzeit gesehen, gedeutet, die halt keine Endzeit ist. Insofern, nicht? Also wenn er wenigstens noch so vornehm gewesen wäre, so ein bisschen wie Kant, zu sagen, was ich hier sage, ist rein formalistisch und wie es inhaltlich weitergeht mit dem Weltgeist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, er entwickelt sich vielleicht irgendwie zum Besseren aufs Ganze gesehen. Das ist ja die kantische Vorsicht, dass er nicht sagt, wir können im Einzelnen sagen, was jetzt das Bessere ist und wohin der Weltgeist geht, sondern weil wir Philosophen das nur formal denken können, können wir die Inhalte nicht deduzieren, wohin es läuft. Und da ist vielleicht eine größere Stärke, eine größere Offenheit von Kant. Und man sieht es ja auch, sehr viele politische Philosophen wie Rawls sieht sich selber als Kantianer. Nämlich eben, weil wegen dieser Stärke, da würde ich sagen, gegen Hegel, der genau das angreift, den Formalismus, Hegel fordert, genau dieses inhaltliche Weiterführen und inhaltliches Weiterführen, wenn überformt durch so einen absoluten Begriff, läuft gegen die Wand, ist tot. Und ja, da hätte sich Hegel von sich selbst belehren lassen sollen, dialektisch. Vielleicht mehr trinken. Weil das ist mir aufgefallen, das wollte ich noch fragen. Der hat ja nicht nur Wein heftig konsumiert, sondern ich kann mich erinnern an einen Brief, wo er an Niethammer, glaube ich, schrieb, der ihm eine Stelle in Bamberg besorgte, ob es denn da auch ordentliches Starkbier gäbe, sonst würde er gar nicht kommen. Also diese ja, 3 Liter Wein.
Bier hat er nicht so gern. Ich meine, der hat ja da die Marie Tucher geheiratet, das habe ich da auch noch so eine Stelle drin. Bier ist also so eher Notlösung gewesen. Aber Bier trinkt man, wenn man Durst hat. Das ist jetzt auch so ein diskreter Hinweis meiner Meinung nach. Also der war er nicht, glaube ich, Bier ist nicht so sein Ding gewesen. Also es wäre zum Beispiel eine Forschungsaufgabe, wie er zu Schnäpsen stammt.
Ja, ja.
Wahrscheinlich gibt es das alles ja. Links. Also man weiß zum Beispiel, dass Goethe, der ja eben wahrscheinlich auch deswegen viel älter geworden ist, weil er mehr getrunken hat, dass der den Schnäpsen im Gegensatz zu seiner Frau Christiane also ablehnend gegenüberstand. Wenn sie halt genommen hat, was er auf den Tisch kam. Ne? Und in Thüringen gibt es auch ganz gute Schnäpse.
Ja.
Also ich weiß nur, also ich habe das auch nicht vertieft, weil meine Beschäftigung mit Philosophen ist eigentlich immer zum Entsetzen also der damaligen Professorin, die ist immer biografisch gewesen. Also ich habe immer gesagt, wie kommt jemand dazu, wie muss jemand gelebt haben, damit er so krauses Zeug schreibt. Das ist natürlich, also heute denke ich ja auch anders, das ist ein bisschen zu salopp, aber damals, als man noch in der Blüte seiner Jugend stand oder im Seminar saß, war das also so ein Gegenentwurf. Also ich habe in Freiburg studiert, wo gerade Heidegger also sozusagen vom Hof gejagt wurde. Also da lebte der deutsche Idealismus, aber in einer Art und Weise, die einem sehr unlebendig vorkam. Und dieser damalige Ansatz, den habe ich irgendwie unerbittlich fortgeführt. Also auch in einer Weise, die vielleicht dem jeweiligen Gegenstand denn gar nicht zuträglich war. Natürlich kann man immer was rausfinden. Ich habe es auch bei Literaten, bei Dichtern bis auf den heutigen Tag gemacht, dass man versucht, irgendwelche Schlüsselerlebnisse herauszufinden. Das kann so sein, muss aber nicht so sein. Außerdem, was letztlich übrig bleibt, ist ja das Werk. Also man liest das Werk und beschäftigt sich damit und bekennt sich zu einem Denker oder auch nicht. Und der jeweilige Anlass, warum dieses Werk entstanden ist, möglicherweise interessiert dann eigentlich auch nicht mehr. Insofern ist dieser Ansatz eigentlich sehr subjektiv und diente auch nur dazu, irgendwie 4 oder 5 Bücher hinzubekommen. Das habe ich geschafft, aber dann verließen sie mich auch und eigentlich Gott sei Dank. Insofern ist das so ein bisschen Rückfall in alte Zeiten gewesen und ich habe nicht vor, sowas in der Art nochmal zu machen, es sei denn, es tut sich irgendeine Geschichte auf, dass man sagt, ja, da ist Folgendes passiert und dann ist es schon wieder interessant insofern, weil für mich die Philosophie, also die Literatur ist die Fortsetzung der Philosophie mit anderen Mitteln. Das heißt, als Literat, der man dann rangeht, hat man ganz andere Möglichkeiten. Ich kann ausweichen, ich muss nicht die Schwerfällige zitieren. Ich beziehe das jetzt nicht auf Sie, sondern ich bin voller Hochachtung und Bewunderung für die wissenschaftliche Philosophie inzwischen. Damals war ich es nicht, aber heute weiß ich, wie wichtig und gut das ist und ein windiger Literat wie ich zum Beispiel, der sich den Philosophen hintenrum oder von der Seite oder durch den Nebeneingang nähert, der muss im Grunde auch auf diese Forschungen zurückgreifen, wenn er sich nicht ganz lächerlich machen will. Man kann natürlich auch irgendwas sich zusammen fabulieren, aber dann ist das eigentlich noch weniger interessant. Es scheint so, also ich glaube, im letzten Jahr hat es irgendwie ja, drei, vier Bücher gegeben, die sich den Philosophen auf eine ähnliche Weise genähert haben. Da ist der Blumenberg, Blumenbergs Löwe oder was war das irgendwie, weiß ich gar nicht.
Ja.
Und dann noch eins, komme ich jetzt nicht drauf, mein kleines Werk war auch mit dabei und dann weiß ich nur, in der Wiener Zeitung gab es also so einen tadelnden Titel, so einen längeren Artikel, wo es dann darum ging, dass das also irgendwie eine Form absoluter unnützer Beschäftigung ist. Und da waren, was weiß ich, 3, 4 Bücher, die wurden, das fand ich dann einigermaßen gerecht, dass die anderen auch abgestraft wurden. Ne? Wenn das nur mir gegolten hätte, wäre ich beleidigt gewesen. Ne? Aber das läuft darauf hinaus, dass man dann sagt, also was soll das? Entweder Philosophie oder Literatur. Und das Ganze in irgendeiner Form zusammenzuschieben, bringt eigentlich nichts. Bringt vielleicht dem jeweiligen Literaten was, kurzfristig ein wenig Ruhm, wenn er Glück hat, hat er aber meistens nicht. Der Philosophie bringt es aber in der Regel wenig, beziehungsweise gar nichts.
Echt? Also ich bin da nicht so sicher, weil also immer diese Ausblenderei, die die akademischen Philosophen machen gegenüber dem Individuum, das da was fabriziert, das finde ich zutiefst erfreulich, weil zum Beispiel, wenn ich sehe, wie Wittgenstein in Wien seine Villa als Architekt gestaltet hat und in diese Wittgenstein-Villa gehe, sehe ich, wie Logik Architektur geworden ist. Das ist doch perfekt und dann verstehe ich doch die Logik von dem Knaben besser, wenn ich weiß, wie er lebt oder Nietzsche oder Hegel. Ja, also das ist doch eigentlich ein Zug der Philosophie selber, dass die anfängt, ihre eigene Individualität und auch das Narrative, was da drin steckt, wenn er so eine Geschichte von Sein, Nichts, Es Werden und so erzählt, da steckt ja viel mehr Narration drin, als der Rationalist zugeben will. Ja, also von daher ist das doch eigentlich Aufklärungsarbeit, die man leisten muss.
Ja, das Schöne ist ja, dass jeder in seinem Bereich dann tätig sein kann, das alles ist ja noch nicht verboten. Vielleicht, wenn die Bücher dann noch erfolgloser werden, dann sagt man so, okay, jetzt wird der Laden zugemacht, endgültig. Aber, also, es macht ja auch Spaß. Also, Ihnen macht Ihre Arbeit Spaß und meine, nicht immer, muss ich sagen. Es ist auch die saure Arbeit des Begriffs, um nochmal Hegel zu zitieren, der man sich auch als Literat unterziehen kann. Und manchmal ist dieses Verspielte, was man dann an den Tag legen darf, trägt eigentlich auch zum inneren Wohlbefinden bei. Also ich habe mal einen Nietzsche-Roman geschrieben, also da bin ich heute, ist 1994 in einer anderen Bibliothek erschienen, Der Hammer des Herrn, danke, der einzige Leser, nein. Nein, es ist mit großen Vorschusslorbeeren rausgekommen, aber die Kritik war durchgehend eher schlecht gelaunt, muss man sagen. Und der ich mir auch große Hoffnungen gemacht hatte, wurde dann eben irgendwie auch immer schlecht gelaunter mit jeder Kritik, die ins Haus kam. Eine ist aber, da habe ich mich dann gefreut, obwohl die eigentlich auch nicht gut war, aber der hat gar nicht gemerkt, dass ich zweimal was geschrieben habe. Schöne Zitate, war ich ganz stolz drauf, die waren von mir. Und er hat sie aber als für Nietzsche Zitate gehalten. Da dachte ich, so schlecht ist es denn.
Nee, das was dann ist ein Ritterschlag, ja. Nicht?
Ja, aber viel mehr war dann leider auch nicht.
Aber es ist doch generell so, dass eine wissenschaftliche Betätigung eigentlich durch einen größeren Kreis zugänglich gemacht werden sollte. Und wenn man das natürlich ein bisschen mutgerechter daherbringt, dann findet das natürlich viel mehr Interesse in breiteren Kreisen und das kann der Wissenschaft ja nur dienen.
Ja, ich glaube, also soweit ich das weiß, also ich bin kaum mit Philosophen, mit denen ich ja auch zu tun hatte, auch so über Radiosendungen und so, da ist eigentlich nie irgendwie ein großer Interessenkonflikt gewesen. Man hat dann irgendwie anerkannt, der eine mehr, der andere weniger, dass man in unterschiedlichen Bereichen tätig ist, aber immer in Dienste irgendwie der ehrenwerten Sache. Und ich denke, das geht auch noch so weiter oder sollte so weitergehen. Inzwischen ist es ja auch so, meine ich zu beobachten, dass also Philosophen, also was früher ein Schimpfwort war, verbeamtete Philosophen, lehrende Philosophen, Professoren der Philosophie, ja teilweise sehr gut schreiben. Mhm. Das ist ja nicht so, früher war das so der einzige Fluchtpunkt, den man als selbsternannter Literat, der sich mit der Philosophie abgegeben hat, dass man gesagt hätte, ja, ich bin irgendwie besser, glaubte man. Und dann hat man irgendwas gelesen, von einem dachte, wann, der ist Professor und hat Ahnung und schreibt noch besser als du. Das ist dann unangenehm. Aber es dient auch wiederum der Sache.
Ja, ja, so Leute wie Kurt Flasch. Das ist ja...
Ja, oder eben der schon erwähnte Odo Marquardt, der ja auch noch diesen, was dann doch relativ selten ist für jede lehrende Zunft insgesamt, dass er diesen ironischen Blick auf sich selbst hat.
Ja.
Das ist wohltuend, egal was man macht.
Er bezeichnet sich ja selber als Clown der Philosophie. Ja. Also genial, der Knabe. Aber auch da finde ich eigentlich die Engländer wieder sehr weit vorne. Es gibt doch im Moment so, Stephen Gaukroger macht das Intellectual Biography, also so eine Art Entwicklungsgeschichte, die aber sehr nah am Individuum und dessen Entwicklung dran ist. Der hat eine geschrieben zu Descartes, eine zu, ich glaube, Augustinus, bin aber nicht sicher. Also da sind sie eigentlich in bester Gesellschaft, finde ich. Weil diese trockenen Darstellereien, das...
Ja. Trocken ist auch ein Stichwort.
Ja, das nächste. Ich wollte dezent auf Ihre dezente Hinweise zurückkommen.
Nein, ich wollte damit nicht diskret zum Aufbruch drängen.